Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Yannick und Tobi. Kleinkarierte Themen, groß denken, glauben, alltäglich leben. Viel Spaß! Und sollen wir einmal?
3, 2, 1.
Ja, ich glaube, das passt.
Passt so? Gut. Ja. Yes, Leute, Folge 9, Großkariert-Podcast mit Tobi und Yannick. Und ihr habt schon einen Titel gelesen, wenn noch dabei ist. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr.
Herzlich willkommen.
Genau. Und ich starte mal mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie lange mein Kumpel Alex jetzt verheiratet ist. Auf jeden Fall war das so, am Tag nach seiner Hochzeit damals sollte oder beziehungsweise durfte ich predigen. In meiner Herkunftsgemeinde war das so, dass es gab so Einleitungspredigten, kurze Predigten für die Leute, die gelernt haben damals. Ich war noch auf der Bibelschule und durfte mal wieder so eine machen und hatte die auch fertig, ne? Natürlich, damit ich die Hochzeit gut genießen kann. Und wir hatten zu der Zeit aber auch das Fach Pneumatologie. Für alle, denen das nichts sagt, ist gar kein Ding. Da geht es um den Heiligen Geist, ne? So Lehre vom Heiligen Geist. Und habe mich auch so ein bisschen mehr darin geübt oder so danach gesehnt, sodass der Geist Gottes spricht. Und dann hatte ich im Laufe dieser Hochzeit den ganz klaren Eindruck so, du sollst morgen über was anderes sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann bin ich nach Hause gekommen, irgendwann um 1 oder 2:30. Das war der Tag des Champions League-Finales, wo Bayern gegen Dortmund gespielt hat. Meine Kumpels sind danach alle noch das Gucken gefahren. Sie haben es aufgezeichnet und ich habe es bis heute nicht gesehen, was mich immer noch sehr stört. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gefahren, habe mich an Schreibtisch oder an den Tisch gesetzt und habe gesagt zu Gott, ich glaube, das ist von dir. Jetzt musst du aber auch machen, weil ich kann eigentlich nicht mehr, ich bin müde. Und habe mich dann hingesetzt und habe, ich weiß nicht, diese Predigt, diese 6-7 Seiten in 1,5 Stunden runtergeschrieben. Das geht gegen sehr vieles, über was wir heute sprechen werden. Das ist auch okay. Und ich will das auch nicht empfehlen, aber das ist so eine meiner prägnantesten Predigt-Erfahrungen, würde ich sagen. Weil ich kam dann nächsten Tag zur Kirche und habe dann gesagt, so, ich habe mein Thema geändert. Und dann sagte der so, ja, ist okay. Was ist es denn? Ja, die Fülle des Heiligen Geistes. Und das war so, oh. Das war jetzt nicht unbedingt das Thema, das in meiner Gemeinde damals so erstmal so viel Anklang gefunden hat. Und das will ich auch keinem vorwerfen. Ne? Man hat halt unterschiedliche Traditionen und Hintergründe und das ist auch okay. Und danach habe ich eine 1,5-seitige E-Mail bekommen. Also ich habe auch völlig überzogen. Anstatt dieser 10 Minuten habe ich, glaube ich, eine 30 Minuten gemacht und habe dem Hauptprediger alles weggenommen an so Redezeit. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Rückmeldung bekommen. Ne? Und das hat mich sehr ermutigt damals. Und wie ihr im Titel und so weiter gesehen habt, geht es heute so ein bisschen mehr ums Predigen. Das macht Tobi regelmäßig, das mache ich regelmäßig. Und dann haben wir hier noch einen wunderbaren Gast, der das nicht nur regelmäßig macht, sondern auch
Experte ist,
sich damit sowohl theoretisch und dann auch wiederum praktisch sehr viel auseinandergesetzt hat. Ne, Simon?
Ja.
Simon Wiebe.
Herzlich willkommen, Simon.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon am Anfang kurz einmal gesagt, im Vorgespräch. Für mich ist das eine Premiere, der allererste Podcast, wo ich mit dabei bin und selbst mal einen Beitrag dazu leisten kann. Richtig cool.
Yes.
Ja, richtig cool. Ja, ich habe mich schon sehr auf dieses Gespräch gefreut. Einfach erstens, weil wir uns jetzt mal persönlich getroffen haben, so, und nicht nur über Social Media oder so kennen und über die Bücher, die wir lesen. So.
Ja.
Aber auch, ja, um über dein Buch zu sprechen, weil wir haben es gelesen im Vorfeld. Und
ich habe es teilweise gelesen.
Ja, genau. Und es hat mich richtig gecatcht. Aber bevor wir über dein Buch und über das Predigen reden, erzähl uns ein paar Sätze mal zu dir, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Was müssen die Leute über dich wissen?
Ja. Was müssen die Leute über mich wissen? Ich meine, da ist jetzt irgendwie um das Thema Predigt und damit um Religiöses geht, versuche ich mal alles so ein bisschen also an solchen Dingen lang zu hangeln. Also ich bin aufgewachsen und auch hineingeboren eigentlich in eine Mennonitenbrüdergemeinde. Also, und ich glaube, damit haben wir zumindest alle drei irgendwie was sehr ähnliches. Das ist, ja. Eigentlich könnte man die Podcast-Folge auch unter dem Namen Mennoniten unter sich sogar fast fassen können. Ja. Genau, weil ich halt in der Mennonitenbrüdergemeinde aufgewachsen bin und dort dann auch tatsächlich sehr viel Bühne bekommen habe, um auch immer wieder mich auszuprobieren, sei es in die Jungscherstunde, sei es beim Predigen, ne, in Bibelstunde. Und so weiter mit dem Ganzen. Da konnte ich einfach viel mich ausprobieren. Und genau, bin dann jetzt aber tatsächlich in eine andere Gemeinde gewechselt, in die Schöne Aussicht in Detmold, wo ich reingeheiratet habe. Mhm. Und bin eigentlich gerade noch am Studieren. Also, ich habe quasi das Buch eigentlich als Student geschrieben, ja. So nebenbei. Und genau, war auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Experience. Vielleicht noch so beruflich. Wie das gerade so aussieht, also ich arbeite gerade mit einer halben Stelle im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, bin dort Koordinator für Public History, das klingt ein bisschen cooler als Öffentlichkeitsarbeit, deswegen haben wir das so genannt, ja. Und nebenbei halt eben eigentlich noch am Studieren evangelische Religion und Geschichte und habe bis letztes Jahr noch, war ich als Weiterbildungskursleiter vom Bund taufgesinnter Gemeinden, jetzt Bund evangelischer Freikirchen angestellt, auf 450-Euro-Basis und habe dort halt eben einen Kurs geleitet, wo es unter anderem auch um Predigen ging, aber auch um Exegese und solche ganzen Sachen.
Ja, Leute, genau. Ich habe alle Studenten, spannend. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Man kann nicht nur Party machen neben dem Studium, sondern auch ein Buch schreiben. Ne? Ja. Habe ich auch nicht gemacht, aber
also es so gibt, als Idee. Es gibt Hoffnung.
Genau. Es gibt Hoffnung.
Und eine Inspiration für euch.
Bei mir kam in der ersten Woche von meiner theologischen Ausbildung kam Netflix auf Deutsch raus. Oh. Das war ein großer Fehler. Oh.
Ja. Simon, jetzt haben wir ein bisschen was über dich gehört. Natürlich haben wir uns noch ein paar coole Fragen überlegt. Denn jeder, der Simon folgt oder in Zukunft folgen wird auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, wird am Sonntag wahrscheinlich häufiger mal einen Post sehen, der heißt, wie heißt du, Sonntagslektüre, ne?
Hashtag Sonntagslektüre.
Hashtag Sonntagslektüre, genau. Und ich dachte, es wäre mal interessant, wahrscheinlich weißt du es nicht genau und wahrscheinlich hast du diese Frage schon häufig gehört. Wie viele Bücher hast du ungefähr gelesen? Oder vielleicht führst du sogar Buch darüber und...
Ja, also...
So eine Richtung.
Ja, also ich habe jetzt seit... Ich glaube, ich führe tatsächlich ein Buch, aber ich habe das dieses Jahr aufgehört, weil ich jetzt auf Goodreads umgestiegen bin. Okay. Für alle Goodreads ist... da haben wir auch... Ja. Habe ich auch gesehen, Tobi, dass du... Da haben wir uns ja auch connected.
Ja.
Und da habe ich also dieses Jahr um die 55 Bücher bis jetzt gelesen.
Bis jetzt?
Und das... ich glaube, letztes Jahr habe ich nur 60... insgesamt im ganzen Jahr und davor habe ich keine Ahnung, also auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich irgendwo 200, 300 Bücher insgesamt wahrscheinlich gelesen haben, aber ich habe auch erst im Studium angefangen zu lesen,
crazy.
Also freiwillig, ne?
Ja, ja, okay.
Freiwillig.
Ja, richtig crazy.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 28.
Guck mal, so auch ein Novum, ne? Die erste Person unter 30 hier im Podcast. Ne?
Ja.
Döm ja auch schon über 30.
Ja, stimmt, ey, bin ich hier.
Ja, die jungen Wilden, endlich mal da.
Ja, echt. Sie haben sich getraut zu uns alten Säcken. Nein, ja. Ja. Hey, aber das ist crazy. Ich hab vor 2 Jahren so eine Reading-Challenge mal gemacht und da habe ich versucht, 24 Bücher zu lesen im Jahr. Und irgendwie habe ich es nicht ganz hinbekommen. Ich glaube...
Tobi, du hast auch Kinder, du hast immer eine gute Ausrede.
Ja. Ich habe immer eine gute Ausrede. Ja, aber ich glaube, Tolstoi hat mir den Hals gebrochen. Ey. Ich bin nicht durchgekommen.
Ja, aber ich habe zum Beispiel für mich jetzt auch gemerkt, also meine persönliche Grunderfahrung ist, alles, was über 200 Seiten geht, wird langweilig.
Okay.
Aber das ist meine Grunderfahrung. Ja. Deswegen jedes Buch, was über 200 Seiten geht, da quäl ich mich tatsächlich oft durch. Echt? Nicht immer, aber oft.
Kommt voll drauf an.
Also zum Beispiel, bei Sachbüchern, ne?
Ja, okay, bei Sachbüchern. Ja, wobei, hier, Menschen mit Mission von Thorsten Dietz.
Okay.
500 Seiten, ich habe es so verschlungen.
Okay.
So, ne?
Ja.
Ist auch ein Sachbuch, so, ne?
Ja.
Aber hat mich einfach voll abgeholt. Ja. Wahrscheinlich, weil es sehr, sehr vielseitig ist. Aber darum geht es heute nicht.
Ja.
Wir könnten sonst hier die ganze Podcast-Folge auch über Bücher reden. Ich hätte auch mal richtig Bock drauf.
Können wir auch mal machen.
Ja, aber genau, wenn wir schon mal, bevor wir gleich, wir haben noch ein paar Fragen an dich, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, warum wir diese Folge machen, schon mal ganz am Anfang gestellt. Vielleicht hörst du zu und sagst, ja, ich bin sowieso kein Prediger oder keine Predigerin, was soll ich damit anfangen? Dann bleib dran, weil wir hören alle Predigten, hoffentlich. Mhm. So, ne? Und jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon gute und schlechte Predigten gehört. Und auch das soll heute Thema sein. Und es gibt weitaus mehr als nur sonntagmorgens um 10 oder 11 Uhr.
Auf irgendeiner Bühne oder auf der Kanzel zu stehen und genau. Das zu tun, was die meisten von uns erstmal als Predigen verstehen. Ne? Mhm.
Genau, ja. Ja, das wollte ich vorher schon mal einwerfen, damit ihr nicht denkt, boah, hier sind drei Dudes, die über so ein Randthema sprechen. Nein, ich glaube, es hat auch relevant, wenn du selber nicht predigst.
Yes. Genau. Simon, eine Frage an dich, aber auch so an uns alle so zusammen hier. Ne? Warum hast du angefangen zu predigen?
Boah, ich habe angefangen zu predigen, weil ich einfach gefragt wurde.
Okay.
Also das war tatsächlich, also ich habe da gar nicht so eine fromme Motivation oder so gehabt, sondern ich weiß, das hatte in meiner Gemeinde damals ein richtig hohes Standing, wenn Leute auf der Kanzel standen und ich fand das geil und dann dachte ich, ich möchte das auch mal machen und wurde dann auch tatsächlich mit, ich glaube, ich war 16, 17, wo ich das erste Mal vorne auf der Kanzel stand, vor allem, wir haben, das muss man sich vorstellen, so eine, für die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht so einen russlanddeutschen Background haben, die wissen irgendwie Bescheid, das war so eine richtige fette Kanzel.
Aus Holz?
Aus Holz.
Ja, okay,
die
ja.
Aber, also nicht so ein kleines Ding, wo du irgendwie eingefärbt bist oder so, oder auch nicht so cool verziert mit einem drum und dran, aber das war wirklich ein richtiges Flaggschiff, ne? Also, du bist da drauf gegangen und wirklich, ich glaube, neben mir konnte noch eine Person stehen, links und eine Person rechts und ich hatte immer noch Platz darauf und ebenfalls auch die Halterung, die dort vorne war. Ja. Also ich konnte da, glaube ich, mindestens 6 bis 7 Blätter und wahrscheinlich noch mehr einfach so nebeneinander lassen. War auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Kanzelerfahrung, die allererste. Aber das war, glaube ich, richtig gut, weil als ich eben dann gefragt wurde, weil ich dann nämlich gemerkt habe, meine Knie waren so ganz leicht am Schlackern. Und weil diese Kanzel da ist, bedeckt sie einfach die Hälfte deines Körpers. Ich dachte, ja, top. Ja.
Man kann sie so richtig schön reinlehnen an dieses Ding. Das habe ich auch immer gerne gemacht.
Ja, das Geilste, vielleicht noch, um das noch zu ergänzen, das Geilste war, ich wurde gefragt, ob ich, es war eigentlich fairerweise, es war eine Bibelstunde, also wer mein Buch liest, wird vielleicht merken, dass ich versuche, zwischen Predigt und Lehre irgendwie noch zu unterscheiden, dass aber was Gemeinsames trotzdem gibt, deswegen packe ich das hier trotzdem mal rein.
Wir kommen gleich noch drauf, auf jeden Fall.
Kommen wir gleich noch drauf, ja. Und das Spannende ist, dass mir ein Text zugeteilt wurde, wo es um das Thema Ehescheidung ging.
Wow,
und ich war so, innerlich war ich so, WTF, warum habe ich diesen Text? Und dann bin ich ja damals noch so, gerade so gefühlt aus der Pubi erst raus zu meiner Mutti gegangen. War, Mutti, was soll ich den Leuten über Ehescheidung sagen? Ne? So, weil das halt einfach, wir sind irgendeinen Brief durchgegangen, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, welcher das war und welcher Bibeltext das war. Da ging es irgendwie um Ehescheidung und das war einfach die Perikope, das war so der Textabschnitt, der dran war. Und dann habe ich mich dann da vorne hingestellt und dann habe ich den Leuten gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, zu welchem Ergebnis ich damals gekommen bin, beziehungsweise mein Ergebnis war, ich habe 2 Kommentare gelesen und das einfach wiedergegeben. aber meine Mutti hat mir dann einen sehr schlauen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Simon, wenn du nach vorne gehst, dann sag mit deinen Taten 16, 17 Jahren, ich möchte heute nicht meine eigene Meinung wiedergeben, sondern ich möchte einfach versuchen, den Text auszulegen.
Ja.
Ne, in Klammern, das kann man eigentlich gar nicht, man gibt immer seine Meinung weiter. Aber ich fand den Satz trotzdem sehr fromm und der war sehr klug und sehr weise, für meinen damaligen Zeitpunkt, fand ich zumindest. Und dann habe ich den auch so gebracht und ich glaube, dann waren auch die meisten Leute, oh ja, okay, ah, super, okay, er bringt nicht seine eigene Meinung rein. Ist, ne, und so weiter. Und dann ging das auch alles. Voraussetzung,
ne? Bei der ersten Predigt, so, ne?
Ja.
Alles richtig gemacht, ey.
Aber auch wirklich, also ich stelle mir das gerade einfach wirklich vor, wie so ein 16-Jähriger über Ehescheidung spricht.
Also,
lustiger Gedanke auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, das frage ich mich auch so, also gut, das war dran, ne, Bibelstunde, aber warum teilt man das?
Ja, echt, da tauscht man doch freiwillig.
Ich musste mal in irgendeinem Jugendkreis, da war ich in der Leitung, da gab es einen, der war in einer Beziehung, ein verheiratetes Paar und einen, der hat auch schon 20, 30 Jahre Ehe hinter sich. Und ich war einmal nicht da, als die Themen aufgeteilt wurden und dann kriege ich halt das Thema Sexualität. Ich denke so, Ihr Säcke, Alter. Das, naja, aber gut, so ist das. Guck mal, die zweite Frage wäre auch ein bisschen gewesen, worum ging es? Aber Tobi, warum hast du angefangen zu predigen? Also bei Simon wissen wir warum und ja. um welche Sachen es ging. Ehescheidung, spannend.
Ich musste.
Du musstest, okay.
Ich musste tatsächlich. Also ich hab damals halt mehrere Jahre Teenie-Arbeit gemacht und habe auch da so zwischendurch mal so ein kleines Thema gemacht oder ja einfach wie so Hauskreismäßig so einfach ein paar Gedanken aus der Bibel und die ich mir dazu gemacht habe so geteilt so und dann sollte ich mal bei so einer Gebetswoche mal dazu den Abend anleiten so ne und nachdem ich das gemacht habe habe ich gesagt ich stelle mich nie wieder auf eine Bühne und rede so ne weil ich war halt eher Musiker und habe gesagt ja das kann ich aber aber das also ich rede nicht mehr vor Leuten so ne. Ja, dann ist es halt aber doch dazu gekommen, dass ich eine theologische Ausbildung gemacht habe und ja, da musste ich halt dann predigen. So, ne? Und da habe ich auch gleich zu meinem Dozenten gesagt, ich habe gar keine Anforderungen an mich selbst oder sowas. Ich habe das mal ausprobiert, das ist nicht meine Begabung. So, ich mache das, weil ich muss. Ne? Ich erwarte jetzt aber gar nicht, dass es gut wird oder so. Ne? Und dann ja, musste ich halt meine erste so ein Mini-Predigt, so 10-12 Minuten, glaube ich, vor der Klasse halten und so. Und er sagt, doch, ich kann da Potenzial erkennen. So, ich so, was? Mhm. Das kann nicht sein. So, ne? Und ja, und dann musste ich habe ich die Predigt halt so gehalten. Und was ich auch richtig cool fand, also die Vorbereitung war voll der Krampf für mich. So, ne? Ich saß da wirklich tagelang und hatte irgendwie am Ende nichts auf dem Zettel. Ne? Und da habe ich irgendwann so, ich glaube, das war ein Tag, bevor ich die Predigt halten musste, habe ich abends meinen Vater angerufen, der auch Ältester und Prediger ist und so, ne? Und ich sage, Papa, ich weiß einfach nicht, was ich da sagen soll, so, ne? Mhm. Dann sagt er, ja, komm vorbei. Bin ich hier zu ihm hingefahren und dann sagt er, ja, also worüber hast du dir denn bis jetzt Gedanken gemacht, ne? Und dann habe ich einfach so 20, 30 Minuten ihm was erzählt, so. Er sagt, ja, du hast doch eine Predigt. So.
Cool.
Ja, ja. Jetzt musst du das noch aufschreiben. Da hat er mir damals ein bisschen geholfen. So, ne? Und wirklich, es war einfach so, ich hatte diese ganzen Gedanken im Kopf, aber ich musste die einfach in eine Form bringen. So, ne? Und da hat er mich dann ermutigt, dann hat unser damaliger Pastor mir noch angeboten, als ich die dann das erste Mal in einem Gottesdienst halten sollte, so, ne? Hat er gesagt, komm, wir treffen uns in der Woche vorher nochmal und du hältst die nur vor mir, ich gebe dir nochmal Feedback und so. Ne? Mhm. Also da habe ich viel Support bekommen und bin sehr, sehr dankbar dafür. Cool. Ich weiß noch, worüber ich gepredigt habe, nämlich Johannes 15, 1 bis 8. Ne? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Genau, das auch da, der Predigttext war mir vorgegeben. Darüber haben alle von uns gepredigt. in der Klasse, genau.
Ja. Nee, ich habe... Ich kann, ne, du, Tobi, das gerade so betonen, wir haben natürlich vorher darüber gequatscht. Er weiß noch, worüber er das erste Mal gepredigt hat, ich nicht.
Ja, ja.
Das ist bei mir auch schon ein bisschen her. Und zwar war das auch so, ich wurde gefragt, auch im ähnlichen Alter wie Simon, so mit 16, 17, habe aber dankend abgelehnt. Ne? Ja. Also ich habe so mit 13, 14 schon immer selber in der Teenie, für meine eigene Teenie, also so Andachten und so gemacht. Auch tatsächlich bei der Jugendaufnahme, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt oder nicht, die ihr zuhört, aber... Ich weiß, die hier bei mir sitzen, die kennen das. So, klar, man kommt in die Jugend und so. Und dann gibt es irgendwie ein bisschen, man, ne? Und da habe ich sogar eine Andacht, meine erste Jugendstunde habe ich eine Andacht vor der Jugend gemacht.
Ach, krass.
Und dann wurde ich halt so mit 16, 17 gefragt, habe ich gesagt, ah, nee, ungern. Und
warum?
Dann, boah, ich weiß nicht, ich habe mich da noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, also auch im Gottesdienst. Ne? Das Witzige ist, ich habe bis heute, ich komme aus der Mennonitenbrüdergemeinde Bielefeld, ich bin in Hepen aufgewachsen, eine tolle Gemeinde. Ich durfte auch voll viel ausprobieren, das habe ich auch damals gesagt. Ich bin da auch nicht mehr, ne? Aber nicht, weil ich da irgendwas jetzt besonders doof fand, sondern weil ich einfach woanders dienen durfte und wollte. Aber ich habe bis heute noch nie eine Gebets- oder Bibelstunde geleitet, was die meisten erst machen, sondern ich sollte im Gottesdienst predigen, da habe ich damals Nein gesagt. Genau, und dann kam irgendwann die Entscheidung, für Bibelschule zu gehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich dann einfach nur noch einen Predigtermin zugeschickt bekommen habe per Mail.
Okay.
So, dann bist du dran. Und ich bin dankbar dafür, ne? Also ich glaube, ich kann das auch verstehen, wenn Leute das voll als unter Druck setzen bezeichnen würden. Aber für mich war das voll gut. Weil das zeigt ja auch irgendwie so ein gewisses Vertrauen.
Voll.
Genau, also ich durfte mich auch ausprobieren und ich glaube, wäre es jetzt komplett in die Hose gegangen, dann wäre das auch nicht schlimm gewesen, dann wäre das so, okay, ne, hast probiert, aber anscheinend hat man da irgendwie Potenzial gesehen und ich mach's weiterhin gerne.
Ja, aber wie witzig einfach, dass der Junge geht auf die Bibelschule, der muss vorher mal gepredigt haben.
Nee, ich war schon auf der Bibelschule und, habe dann, ich glaube, nach 2-3 Monaten so den Predigtermin zugeschickt bekommen.
Ja, da musst du auch mal zeigen, wofür du unterstützt wirst.
Genau, genau. Nicht nur unterstützt, die Gemeinde hat tatsächlich komplett die Studienkosten getragen. Ja, das war schon
krass. Sehr gut.
Ja, also...
Aber trotzdem spannend. Also jetzt bei allen dreien von uns höre ich raus, dass eigentlich ohne großartige Vorarbeit oder ähnliches Leute sofort zack da irgendwie reingesteckt wurden. Mhm. Also das heißt auf der einen Seite ein krasses Vertrauen, was einem entgegengebracht wird. Und gleichzeitig aber auch bei jedem von uns, und das vielleicht nochmal so als auch neben diesem würdigen, auch einen kritischen Punkt, keiner von uns wurde geil dabei begleitet.
Ja.
Ne? Mhm. Also alle, also ich weiß, bei mir ist sogar, also Feedback gab es nachher noch nicht mal. Ich musste mir selber noch ein bisschen sogar was bei Leuten holen, weil das ausblieb. Ich meine, kein Feedback ist auch manchmal ein Feedback. So, und ich habe auch halt definitiv halt voll verkackt, also bei der Bibelstunde.
Ja.
Aber trotzdem finde ich das interessant. Ne? Krasses Vertrauen, aber dann irgendwie doch auch ein fehlender Begleitprozess, der dabei...
Wobei, also ich hatte den ja schon. Also dadurch, dass ich halt das im Rahmen vom Homiletikunterricht gemacht habe, sondern wurde ich schon darauf vorbereitet. So, bei meinen ersten Erfahrungen da, da eher nicht so, da diese Gebetsstunde da zu leiten. Aber das würde ich halt auch nicht als Predigt bezeichnen. Mhm. Da war meine erste Erfahrung so mit vor Leuten sprechen. Mhm. Und da habe ich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Mhm. Also wir hatten bei uns einen, der hat sich so allgemein um Bibelschüler gekümmert. So, ne, der war dafür, sag ich mal, abgestellt von der Gemeinde. Das klingt jetzt so assi, das war richtig cool. Der hat uns auch regelmäßig besucht und so.
Voll.
Ja, genau. Und dann und der hat das schon gemacht so ein bisschen, aber also er auch später Feedback gegeben, als jetzt viel bei der Vorbereitung geholfen. Aber genau, das ist ein cooler Punkt. Ne? Also wenig so jetzt da jetzt, was das angeht, mit an die Hand genommen. Ich durfte mich auch hier und da mal mit Leuten treffen, die mir vorher ein paar Sachen gesagt haben. Aber das ist schon eine interessante Beobachtung.
Ja.
Jetzt nochmal so eine Frage an euch, so, ne, vielleicht hört ihr zu und ihr denkt so, ja cool, was die da erzählen, aber ich wollte hier nochmal die Möglichkeit geben, so den eigenen Held oder die Helden mal hier so zu nennen, so, wo ihr sagt so, ey, hört euch mal von denen eine Predigt an, so, ne, das ist richtig cool, vielleicht habt ihr da auch gar keinen, weil ihr sagt so, ey, ich bin da schon selber sehr, ne, hört mal nur eine Predigt von mir. Nein, aber ich finde sowas immer cool, auch so Leute irgendwie zu ehren oder so, ne, von denen man vielleicht irgendwas gelernt hat oder wo man selber sagt, so, ey, das ist mir voll wertvoll, auch gerne erzählen, warum, wenn ihr wollt. Ne?
Ja.
Aber so einfach so, ne, unsere eigenen Erfahrungen mit Predigten. So, ne?
Ja. So anfangen, Simon?
Ja, ich hau mal raus. Ich habe einen kleinen Hero, der aber eigentlich schon tot ist, auch schon länger tot ist. Und das ist, das hört sich, also der Predigtliteratur wird man immer wieder mal auf ihn stoßen, aber das ist Martin Luther King.
Mhm. Ja, okay.
Weil der so, also wie ich fand, halt so eine Faszination auf mich ausgeübt hat, weil er so ganz anders gepredigt hat, wie das, was ich sonst so aus meinem eigenen Kontext kenne.
Mhm.
Und das fand ich super spannend. Er hat nämlich halt mit seiner I Have a Dream-Rede und auch gleichzeitig Predigt natürlich eine krasse Auswirkung gehabt. Ne? Mhm. So eine krasse prophetische, visionäre Rede, die dann zu einer Predigt wurde mit diesem I Have a Dream im zweiten Teil so seines Vortrags. Aber auch darüber hinaus fand ich zum Beispiel King sehr spannend, weil er ein Meister der Kontextualisierung war.
Ja.
Das heißt, er hat zum Beispiel, wenn er vor weißen Leuten gepredigt hat, hat er viele Leute zitiert, die auch im weißen Kontext als Autoritäten respektiert wurden. Zum Beispiel hat er Walter Rauschenbusch oder wie auch immer der genau ausgesprochen wird, viel zitiert. Mahatma Gandhi war eine starke Rolle oder auch halt eben noch weitere Denker, teilweise auch Theologen, teilweise Philosophen und so weiter, ne? Die er halt drin hatte von einem weißen Kontext und auch dort eher einen etwas nüchterneren Charakter hatte, ne? So wenn er gesprochen hat. Und dann aber in seinem in seiner Black Church, wo er dann halt eben sich eigentlich auch zu Hause gefühlt hat und eigentlich auch als Pastor in erster Linie tätig war, da hat er auf einmal viel stärker als Autorität die Bibel in den Vordergrund gerückt, weil das in der schwarzen Community, zumindest im kirchlichen Rahmen, halt einfach die erste Autorität war und jetzt nicht irgendein Walter Rauschenbusch oder irgendein Mahatma Gandhi oder ähnliches. Und gleichzeitig hat er dort eben dann auch seine Rede angepasst oder seine Predigten angepasst, indem er dann rhythmischer wurde und, und dann halt diese ganze Call and Response Methodik, sage ich jetzt mal, voll in den Vordergrund gerückt hat und dort nochmal viel mehr Lebendigkeit und Ähnliches reingebracht hat. Und ich habe selbst eine Hausarbeit über ihn geschrieben und darüber hinaus dann mittlerweile auch mehrere Sachen von ihm gelesen, unter anderem halt auch einige Predigten, auch ehrlich gesagt gar nicht so viele, aber mich hat das einfach, mich hat seine Biografie fasziniert und einfach zu gucken, wie ist er eigentlich am Preachen und wie macht er das und ja, und da finde ich ihn viel stärker, übrigens auch viel stärker als Billy Graham. Billy Graham ist überall gleich.
Leute, das hat er nicht gesagt.
Ja, also ich könnte jetzt tatsächlich noch, also genau, Billy Graham hat geile Sachen gemacht, aber... Ja,
wir setzen vorher so einen Triggerwarnung.
Aber es gibt auch tatsächlich, also wie er Evangelium dargestellt hat, so auf einer inhaltlichen Ebene, wo ich echt vieles problematisieren würde, aber dann darüber hinaus halt eben auch, genau, Billy Graham war Billy Graham und zwar überall, ja, ne? So. Ja. Und King war halt eben jemand, der den Kontext mehr auf dem Schirm hatte und der dort viel sensibler vorgehen konnte und das finde ich faszinierend.
Voll, ja. Ich mache einfach mal weiter.
Bitte, Tobi.
Weil ich glaube, Kontext ist auch bei mir so ein Schlüsselwort. Und zwar ist mein Hero-Prediger gar kein richtiger Prediger, sondern ein Rockstar.
Also, okay.
Es ist Kevin Young, der Sänger von der Band Disciple. So. Und er predigt halt schon auf jedem Konzert so, ne? Immer so eine Kurzpredigt, 10 Minuten oder so. Und meistens halt sehr, sehr evangeliumszentriert so, ne? Und was mich an ihm so fasziniert hat, ist einfach, dass er genau in mein Leben gesprochen hat. So, und dass er mir nichts anderes gesagt hat als die Prediger bei uns in der Gemeinde oder so. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war 17 oder so, konnte ich es von ihm annehmen, weil ich wusste, hey, da spricht einer von mir, so, mit dem ich mich identifizieren kann.
Sieht ein bisschen so aus.
Genau, und ist halt sowieso ein Hero für mich gewesen, ne? Also auch vom musikalischen her. So, ne? Und das hat mich richtig gecatcht. Und deshalb schätze ich einfach ihn in seiner Art und Weise. Genau, auch ich kann jetzt gar nicht großartig analysieren, was er richtig gemacht hat und was er falsch gemacht hat. Ich weiß, dass er sehr, sehr charismatisch predigt und man merkt einfach, wie er selber voll ergriffen ist von dem, was er da präsentiert und was er weitergibt. Und halt, weil das halt auch so sein Missionsfeld ist, als sehr, sehr evangelistisch. Ja. Deshalb ist er nach wie vor einer meiner Heroes, was das angeht. Einfach weil er mich persönlich angesprochen hat. So, ne?
Ja. Cool.
Nice. Ja, da habe ich auch einige von gehört, von den Predigten. Ja. Auf jeder Christmas Rock Night.
Jawohl.
Genau. Jetzt habt ihr mich ein bisschen hängen lassen. Ich habe extra die Frage so gestellt, so ein, zwei Leute, weil ich wollte gerne zwei sagen und jetzt habt ihr beide nur einen gesagt.
Ey, hau raus.
Ich erwähne nur einen, ne? Und das ist auch klar, eigentlich jeder, der diesen Podcast mehr als 3 Folgen gehört hat, weiß, dass ich John McCormer übelst feiere, auch seine Predigten. Aber dazu sage ich gar nicht viel weiter, weil es auch einfach, gut, sind eure beiden auch, Englisch ist, aber was vielleicht nicht jeder so cool hier verstehen kann. Wen ich sehr schätze, auch persönlich so, ist mein Homiletiklehrer. Quatsch, gar nicht, sorry. Jetzt mein Homiletiklehrer Heinrich Derksen, schätze ich auch sehr. Aber ich meinte tatsächlich mein Exegeselehrer Sascha Neudorf. Weil der mit so vielen Sachen aufgeräumt hat, finde ich, die ich immer so krass fand. So dieses Klassische, so, oh, er sagt jemand ein griechisches Wort vorne und man hat so übelst den Respekt, dabei kann das erstmal jeder sagen, so, ne? Oder auch so dieses, ja, dieses Wort kann das und das und das und das bedeuten, sagte er. Und das sind so logische Sachen, aber sagt er so, hä, das interessiert doch keinen, was das alles bedeuten kann, sondern die Leute wollen wissen, was es hier bedeutet, ne? Ja. Hör auf so zu flexen, dass du da irgendwie viel Arbeit reingesteckt hast, sondern präsentiere den Leuten das Ergebnis. Ne?
Ja.
Und das habe ich immer sehr geschätzt, weil ich ihn kannte, weil ich wusste, wie viel Arbeit und Zeit er da reinsteckt. Und dann hörst du seine Predigten und denkst so, das ist einfach so genial, wenn er zum Beispiel Bergpredigt, seine Predigtreihe habe ich so geliebt, weil er, ne, da geht es Matthäus 5, 6, 7 und er erklärt dir einfach nur so anhand des Kontextes und ich denke so, krass, er predigt so, so tief und vom Gefühl her könnte ich das auch, weil an sich müsste ich einfach nur lesen, was da steht und bräuchte nicht, weiß ich nicht, 20 Kommentare und Griechisch und sowas alles, dass er das alles hat und weiß und kann, das wusste ich. Aber so wie ich es gehört habe, war das für mich so, wow, krass. So, ne, da darf jeder sich mitgenommen fühlen, aber auch man darf auch tief mitdenken. So, ne? Und deswegen so, wenn ihr da Bock drauf habt, hört euch da mal rein. Ne? EF Siegburg, glaube ich, ist das gerade. Das ist so mein Hero. Du wolltest noch, Tobi, hier sehe ich so gerade.
Nein. Ich wollte mal weitermachen. Und zwar, Simon, wir haben dich eingeladen, weil du ein Buch geschrieben hast. So, ne? Und wir wollen auch ein bisschen einfach über dein Buch sprechen, also was dich motiviert hat und so. Und auch so ein bisschen inhaltlich auch so ein paar Fragen stellen und so. Ich hau einfach mal die erste Frage raus.
Darf ich kurz reingrätschen? Bevor wir das vergessen, Buch geschrieben von Simon Wiebe, heißt Preach vom STM Verlag. Ist das, nennt man den so, ja, ne?
Exakt.
Genau. Ja. Wir packen in die Shownotes den Link von dem Shop. Aber das Coolste ist, geht das immer noch bei dir persönlich?
Man kann bei mir persönlich mit Widmung
bestellen, ja.
Das Buch bestellen.
Und das ist für Simon auch finanziell ein bisschen cooler. Ne? Das heißt, lasst uns ihn unterstützen. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, kommt auch irgendwie, weiß ich nicht, Instagram-Handle oder so, alles in die Shownotes. Könnt ihr da nachlesen und bei ihm direkt bestellen. Ist kein bisschen teurer, aber für ihn cooler. Genau, dann haben wir diese ganzen Fakten jetzt kurz abgefrühstückt. Schaut da gerne rein, nehmt euch das mit. Und wenn ihr da mal reinschauen wollt und ihr Tobi oder mich kennt, dürft ihr das gerne tun. Aber wenn ihr es lesen wollt, müsst ihr es euch selber kaufen.
Naja, kleiner Spoiler, ist sehr empfehlenswert. Das schon mal vorweg. Sonst hätten wir die Folge wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Wobei ihr mich, glaube ich, beide eingeladen habt, bevor ihr das Buch gelesen habt. Ne?
Ja, genau.
Weil wir Vertrauen hatten, dich kannten.
Okay,
das ist nicht vorher, aber ich hatte Vertrauen.
Geil.
Und ich hab vorher reingeguckt.
Und es ist sehr, sehr...
Nee, die Idee entstand ja schon, bevor es rauskam.
Und es ist sehr, sehr schön und sehr schön gelayoutet. Genau. Was ich sehr schätze.
Hammer. Ja, ich bin da auch sehr anfällig für.
Cool. So, Tobi, die erste Frage wolltest du
raus. Die erste Frage, und zwar, du sagst das auch in deinem Teaser so sinngemäß, wir müssen einen heiligen Zorn auf schlechte Predigten entwickeln, so bekommen, so, ne? Und das fand ich schon mal sehr, sehr catchy, du schreibst es auch gleich am Anfang und ich habe es auch so ein bisschen so als so eine gewisse Motivation auch verstanden, warum du dich mit dem Thema Predigen nochmal intensiver auseinandersetzen wolltest und beschäftigen wolltest. Kannst du mal so erzählen, wo bei dir so dieser heilige Zorn auf dem Höhepunkt war und genau so, also wie das dann aussah? Oder gibt es da gar nicht so ein Schlüsselerlebnis?
Also es gibt in dem Sinne gar nicht so ein krasses Schlüsselerlebnis. Für mich war die Motivation, warum ich dieses Kapitel geschrieben habe, eigentlich, man muss ja zugeben, oder vielleicht nur ganz kurz vorneweg, man muss ja zugeben, das Kapitel ist, glaube ich, so sehr reißerisch, wenn nicht sogar das reißerischste Kapitel im gesamten Buch, wo eigentlich auch so ein bisschen mein Zweck einfach war, erstmal Gefühle aufzufangen bei Leuten. Und auch eben durch dieses reißerische, provokante so ein bisschen die Leute zu gewinnen, um dann halt eben weiterzulesen. Ne? Also das war so die Intention, warum ich das erste Kapitel, also oder warum ich das überhaupt drinne gelassen habe, weil ich nämlich erstmal auch so war, eigentlich bin ich gar nicht so ein Freund von so einer polemischen Rede, auch weil das meistens eher spaltet als irgendwie zusammenbringt. Hab's dann aber halt eben trotzdem drinne gelassen. Aber ich selbst habe immer wieder dieses Grundgefühl in Gottesdiensten, auch schon bevor ich das Buch geschrieben habe, dass ich in den Gottesdiensten saß und irgendwann halt immer richtig müde wurde und die Leute mich tatsächlich leer gepredigt haben. Also eigentlich, ich würde sagen, jetzt vielleicht fast das Gegenteil von dem, was eigentlich eine Predigt erreichen sollte, ne, dass Menschen danach wirklich erbaut heraus hervorgehen, vielleicht auch herausgefordert herausgehen oder sagen, jetzt habe ich Tatendrang, jetzt will ich irgendwie was machen oder jetzt will ich irgendwo umkehren oder jetzt will ich dies oder jenes irgendwie machen, war das immer genau das Gegenteil, ne, dass man danach irgendwie, wenn dann noch der Gottesdienst zu Ende war, eigentlich im Gottesdienst saß, das kennt ihr vielleicht auch. Und auf einmal danach musste man sich erstmal richtig aufrappeln, dass man mit Leuten jetzt nach dem Gottesdienst irgendwie noch ins Gespräch kommt, wo man eigentlich nur noch nach Hause will, essen und Mittagsschlaf machen möchte, weil ja die Predigten so schlecht und so langweilig waren. Ne?
Ja.
Genau, und deswegen habe ich halt auch das Kapitel vorneweg halt eben so halt reingepackt, weil ich dachte, es ist wichtig, dass wir einen heiligen Zorn entwickeln, mit der Begründung, weil wir dann erst anfangen, Dinge zu verändern.
Ja, ne? Und das schreibst du ja auch. Aus diesem heiligen Zorn zum anderen muss, also ich zitiere jetzt, zum anderen muss der Ärger in Tatendrang umgewandelt werden. Wo das nicht geschieht, kann schnell Bitterkeit aufkommen. Und ja, also wie kann so ein Tatendrang denn aussehen bei jemandem, der jetzt nicht unbedingt Prediger ist? Also weil für mich jetzt selber als Prediger heißt das jetzt so, ja, ey, ich höre schlechte Predigten und dann das motiviert mich dann, noch mehr Arbeit reinzustecken und mich weiterzuentwickeln, damit wenigstens meine Predigten nicht, nicht schlechter werden, sondern besser werden. So, ne? Aber wie sieht das für den normalen Gottesdienstbesucher aus, der vielleicht einfach als Zuhörer oder als Zuhörerin dann da in den Reihen sitzt und aber auch dieses Gefühl hat, hey, irgendwie, ja, nehme ich daraus nichts mit. Was kann so jemand machen? Hast du da eine Idee?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Beim Pastor Petzen. Ja, also
bei der Predigtpolizei.
Alter, das wäre aber was Geiles. So ein Komitee aufstellen, Predigtpolizei und dann, Nee, ich meine, genau, das hängt natürlich jetzt immer von der Funktion des Gottesdienstbesuchers, der Gottesdienstbesucherin irgendwie ab, weil je nachdem, welche Verantwortungsposition man irgendwie innehat, kann man halt mehr machen oder halt weniger machen. Ne?
Ja, ja.
Also ich würde sagen, wenn man die Situation ändern kann in irgendeiner Art und Weise, dann sollte man sie auf jeden Fall ändern. Und zwar zum Beispiel, indem man halt eben, selbst wenn man gar nicht mit dabei ist, weiß ich, dass es zum Beispiel auch ganz tolle Initiativen gibt, wo Leute gesagt haben, ey, lass uns doch mal, jetzt im freikirchlichen Setting zumindest, lass uns doch mal ein Gottesdienstgestaltungsteam zum Beispiel gründen oder ein Lehrerteam oder was auch immer, irgendwie sowas anstoßen, wo diese Dinge evaluiert werden, die im Gottesdienst eigentlich passieren. Weil oft ist es ja genau das, der Gottesdienst läuft weiter und weiter und weiter und irgendwelche Leute da vorne machen immer wieder das Gleiche, ne? Und man hört die ähnlichen Predigtfloskeln und so weiter. Und das wird überhaupt gar nicht reflektiert auf einer Gemeindeebene, sondern immer nur am Mittagstisch vielleicht mit der Familie oder mit der Verwandtschaft oder was auch immer. Und da wäre zum Beispiel vielleicht was Cooles, gerade irgendwie sowas anzustoßen, ne? Wo irgendwie ein Gottesdienstgestaltungsteam so einen Gottesdienst jetzt berücksichtigt, reflektiert und danach auch Rückmeldungen auch dann den einzelnen Predigern und vielleicht auch in manchen Gemeinden auch Predigerinnen dann diese Rückmeldung irgendwie so spiegelt, ne?
Ja.
Genau, weil ich glaube tatsächlich auch auf Dauer ist das auch ein Zeichen der Liebe, wenn man solchen Leuten, die vorne auf der Kanzel stehen, eben auch spiegelt, dass deren Predigten schlecht sind. Man muss natürlich gucken, wie man das dann formuliert.
Ja.
Und es gibt natürlich immer ein paar Leute, die auch irgendwie alles immer toll finden und so. Aber wenn man jetzt wirklich merkt, dass wirklich sehr viele Leute da echt ein Problem mit haben, dann ist zumindest im freikirchlichen Setting genau das die Möglichkeit, dass halt eben noch viele andere eben auch predigen können. Und wo ich denke, dass das dann halt eben auch ein liebevoller Akt ist, ne? Für die Person, die vorne predigt, aber auch für die Zuhörenden, ne?
Ja.
Weil die ja auch alle mitleiden. Ne? Ja, die leiden ja, also einer schlecht vorbereitet und je nach Gottesdienst-Setting hast du 100 bis 400 Leute, die dich da alle abquälen dann mit. Ne?
Ja. Also kurz, um Sachen einzuordnen. Ne? Schlechte Predigt, wir urteilen nicht darüber, was Gott tut, dazu später noch ein bisschen. Ne? Das will ich nur schon mal vorwegnehmen, oder? Tun wir ja nicht, ne?
Nee, tun wir nicht.
Erstmal nicht. Also, weil ich habe hier so eine Aussage aus deinem Buch, die finde ich sehr, sehr cool, weil die das ausschlüsselt so ein bisschen.
Ja.
Ne? würde ich gerne später nennen. Dann eine Frage oder vielleicht so ein bisschen, stellt ihr euch vielleicht die Frage, was ist eine schlechte Predigt? Also ihr, die ihr zuhört, ich mich auch manchmal. Und jetzt reden die da so von oben herab. Möchte ich gar nicht tun. Hier ist nämlich eine Aussage, ich lese sie vor und habe mich sehr ertappt gefühlt, muss ich sagen.
Geil.
Genau. Ich lese sie einfach mal vor. Wer dieses Buch hat, darf da reinschauen. Auf Seite 15 finden wir sie. Na, das sind so, um das kurz einzuordnen, das sind so Aussagen, die vielleicht Prediger treffen, die eigentlich, ich sag mal, das steht jetzt zwar nicht so, aber die eigentlich keinen jucken. So, ne? Zum Beispiel, als ich gefragt wurde, ob ich diese Andacht halten würde, wusste ich erst nicht so richtig, was ich sagen soll. Dann habe ich länger nachgedacht und mir ist folgende Textstelle dazu eingefallen.
Beste Einleitung ever, ja, oder?
Genau. Und bei mir ist die nicht ganz so, aber dieses, ich wusste erst nicht, was ich dazu sagen soll, das ist schon, habe ich schon häufig gesagt. Und das war für mich so richtig so. Ja. Also ich fand das gut. Ne? Es hat mich jetzt nicht es hat mich jetzt nicht fertig gemacht, das zu lesen. Ich dachte so, okay, stimmt eigentlich, juckt keinen Menschen. Wenn ich jetzt vielleicht wirklich doch was Gutes zu sagen habe, dann sage ich es doch einfach so. Mhm. Ne? Anstatt mir vielleicht auch wie so ein Netz oder doppelten Boden zu bauen und zu sagen, so ja, wenn es nicht so gut ist, ne, ich habe mir immerhin Gedanken gemacht, so, ja, dann ja, war es vielleicht immer nicht gut genug, ich habe nicht genug recherchiert, nicht genug nachgelesen, keine Ahnung was. Ne? Also so, es geht hier nicht darum, wenn wir diesen Begriff nehmen, schlechte Predigten, großartig zu bashen, sondern auch für mich war das selber so, ja, ah, okay, ja, hier möchte ich rangehen, ja, und ich sehe mich da selber auch voll drin, ne, in einigen Punkten und musste auch so ein bisschen lachen. Ne? Ja. Also als ich das so festgestellt habe, so, okay, ich weiß, worüber er redet und sehe ja, das bei mir selber auch so. Ne?
Und mit Sicherheit, es gibt ja, glaube ich, objektive Faktoren, wo man sagen könnte, so, ja, das ist eher eine gute und das ist eine schlechte Predigt. So, ne? Also beispielsweise rhetorische Faktoren oder so, ne? Wenn jetzt jemand, so wie ich auch ganz, ganz oft sagt, das ist das eher ein Faktor für, ja, von der Rhetorik her nicht so gut, ne? Das macht jetzt noch nicht die ganze Predigt schlecht, aber ein Faktor, so, ne? Mhm. Ein Aspekt, den ich bei uns eine Zeit lang sehr, sehr cool finde, den wir leider ein bisschen einschlafen lassen haben, also bei uns in der Gemeinde, eine Zeit lang haben wir so ein Feedback-Gespräch immer mit den Predigern gemacht.
Oh, cool.
Jeden Sonntag irgendwann nachher Predigt hat natürlich den Nachteil, du bist nicht mehr so präsent und kannst ja wirklich für Fragen oder für Gebet oder sowas zur Verfügung stellen, wobei wir auch ein bisschen Zeit gelassen haben. So, ne? Aber hatten so eine direkte Feedback-Kultur. Das war auch sehr bereichernd einfach so. Ne? Ein anderer ein Pastor bei uns hat zum Beispiel gesagt, hey, für mich wäre es nochmal wichtig, ich möchte eine Nacht darüber schlafen, so mir nochmal Gedanken machen, darüber beten und dann werde ich dir ein Feedback, keine Ahnung, per Sprachnachricht oder sowas schicken.
Ja, cool.
Und das fand ich auch immer sehr, sehr hilfreich, so, ne, einfach wirklich Feedback-Kultur etablieren, wie auch immer die aussieht. Sowas kann man auch vorher machen. Ich weiß, oder habe mal in einem Podcast gehört, bei dem kirchlichen Startup und Marburg, da müssen die Prediger immer die Predigt vorher an zwei unterschiedliche Leute schicken. Ja. Und die lesen die vorher einmal gegen und
geil,
geben Feedback.
Geil.
So, ne? dass du das Feedback nicht erst, wenn du dich auf der Bühne blamiert hast, bekommen hast, sondern schon im Vorfeld einfach Sachen nochmal reflektieren kannst und gucken, ja, lasse ich die drin, nehme ich die vielleicht raus, formuliere ich das anders oder wie auch immer so. Ne?
Ja.
Das fand ich sehr inspirierend. Setzt natürlich voraus, dass man seine Predigten nicht Samstagabends fertig schreibt. So, ne?
Ja.
Ich bin selbst sehr ertappt dabei.
Aber vielleicht, um da sogar reinzugrätschen und das weiterzudenken, das finde ich auch übel spannend, weil ich glaube, dass genau, ne? Meistens irgendwie, man ist am Samstag und man denkt, Schande, jetzt muss man noch irgendwie was liefern und bereiten was vor. Aber wenn man tatsächlich vorher anfängt, dann ist das echt eine richtig spannende Sache, weil ich glaube, dass man wirklich ansonsten in viele Fettnäpfchen reintritt und Leute das teilweise ja auch wirklich bis ein halbes Jahr, oder ihr Leben lang sogar vielleicht übel nehmen, dass du bestimmte Aussagen getätigt hast.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich kenne das tatsächlich von manchen als Reaktion auf eine Predigt, wo ich gesagt habe, diese Person kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen, weil die hat das und das gesagt. Ne?
Ja, ja.
So, und ich kenne das selber auch, vielleicht kennt ihr das auch. Also ich weiß, eine Person mal, ein Preacher, der hat bei uns auf einmal den Humanismus total angegriffen und als antibiblisch dargestellt und dies und jenes und ja, und dieser Humanismus und ich konnte diesen Typen danach einfach nicht mehr ernst nehmen, weil ich war so, Digga, du hast keine Ahnung, wovon du da gerade redest. Du hast, also schon allein an deinen Beschreibungen, wie du gerade Humanismus beschreibst, wird nicht deutlich, welchen Humanismus meinst du. Es gibt erstmal unterschiedliche Humanismen. So, dann muss man nochmal genauer reinschauen. Ne? So, es gibt da halt eben diese Unterkategorien. Ja. Welchen genau möchtest du denn jetzt kritisieren? Warum nutzt du jetzt? Und so weiter. Ne? Wo ich mir merkte, und das ging dann einfach nicht mehr. Und ich habe selber auch einmal über das Thema Leid gepredigt. Ich habe eine Buchpredigt über das Thema Hiob gemacht. Mhm. Und ich hatte eben selbst total Schiss, weil ich selbst noch nicht durch so krass tiefes Leid durchgegangen bin. Dachte aber, es ist trotzdem relevant, dass man da eben darüber spricht.
Ja.
Und dann habe ich auch vorher tatsächlich einzelnen Leuten das vorgepredigt, wo ich halt eben weiß, dass sie selbst, so wie sie es wahrgenommen haben, durch sehr, sehr tiefes Leid durchgegangen sind. Und dann die Rückmeldung eingeholt und daraufhin tatsächlich dann eben geschafft, nicht in ein paar Fettnäpfchen reinzutreten, wo ich sonst reingetreten wäre. Ne?
Ja,
wo ich total dankbar für war. Und so kann man das ja wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Topics tatsächlich machen. Ne? Und gerade auch halt eben, wenn man auch manchmal sagt, genau, es ist auch immer ganz gut, als Mann jetzt zum Beispiel, in unserem Fall auch mal eine weibliche Perspektive zu hören oder als jetzt vielleicht jemand, der eher verkopft ist von einem Praktiker oder jemandem, der im Betrieb, in der Firma irgendwo arbeitet oder so, ne? Einfach um diese unterschiedlichen Lebenswelten und diese Multiperspektivität irgendwie wahrzunehmen, ne?
Ja, vorhin ist ja vorhin auch die Kontextualisierung erwähnt, ne? Also das, was Dr. King anscheinend sehr gut konnte, ich habe mich damit nie viel beschäftigt, also jetzt mit ihm greifst du im Buch auch auf jeden Fall auf und das ist jetzt, ne, ich weiß, manche Leute denken immer so, hey, wir müssen am Wort bleiben, was voll richtig ist, aber die Leute im Wort haben es auch getan. Ne? Du brauchst das Beispiel von Paulus. Ne? Also so Kontextualisierung, auch auf die Menschen zu gucken, zu denen wir sprechen, ist komplett normal, ist eigentlich notwendig, sagen wir es so. Ist nicht nur eine gute Option, sondern ist notwendig und macht auch jeder. Also jeder, der eine Kindergeschichte erzählt, spricht da anders, hoffentlich anders, als bei einer Predigt am Sonntagmorgen zum Beispiel. Ne? Mhm. Nur als ganz billiges Beispiel, weil ich weiß, manche Leute reagieren vielleicht auf sowas allergisch, vielleicht gehörst du gerade dazu. Ich kenne mich selber auch und hätte das vor ein paar Jahren nicht anders gesehen, aber hätte erstmal genauso reagiert und gesagt, so, nein, aber es gibt doch das, ja genau, es gibt die eine Botschaft, wir dürfen sie aber unterschiedlich darbringen, natürlich. Ja, ne? Und das erfordert, also lass uns doch dieser wunderbaren Botschaft, die wir haben, insofern gerecht werden, dass wir sagen, so, hey, hier sind Leute, ne, die sind hier auf einem Metal-Konzert, wie du, Tobi, das gerade erwähnt hast, die brauchen einfach andere Worte und eine andere Darstellung und im Endeffekt können alle an den gleichen Jesus glauben. So, ne?
Ja, warum hat Jesus so viele verschiedene Gleichnisse erzählt, wo er mit jedem Gleichnis das Reich Gottes beschreibt oder mit verschiedenen Gleichnissen das Reich Gottes beschrieben hat? Mhm. Weil er unterschiedliche Zuhörer da hatte oder weil er einfach unterschiedliche Bilder, die vielleicht den einen oder anderen mehr catchen als den anderen, gebraucht hat. So, ne? Und im Kern ging es immer um dasselbe.
So. Ja.
Oder um andere Aspekte von der gleichen Sache. So.
Ja, voll. Und vielleicht sogar auch noch, um eine Sache zu ergänzen, das finde ich super spannend, Jesus gebraucht nicht nur unterschiedliche Gleichnisse, sondern je nach Gruppe erzählt er mehr oder weniger, ne? Und vertraut auch mehr an oder auch weniger. Deswegen auch zum Beispiel, ne, ich weiß echt gar nicht, ob ich das im Buch drin habe oder nicht.
Doch, hast du drin.
Ja?
Das war die Unterscheidung zwischen Predigt und Lehre oder was meinst du?
Nee, das meine ich nicht, sondern ich glaube, dann habe ich das rausgenommen. Ich habe, also vielleicht für alle, die zuhören, ich habe das Buch letztes Jahr geschrieben, beziehungsweise, ich glaube, Anfang Januar irgendwann habe ich das Skript abgegeben und seitdem habe ich nicht mehr in das Buch reingeguckt. Das heißt, ich bin selbst bei manchen Inhalten schon etwas unsicher. Aber Jesus macht das zum Beispiel so, dass er den Pharisäern gegenüber, den Schriftgelehrten zum Beispiel besonders hart gegenüber spricht. So, aber jetzt zum Beispiel einer Sünderin, die gesteinigt werden soll, mit besonders viel Gnade begegnet. Das heißt, er hat zum Beispiel einen unterschiedlichen Ton. Manchen sehr hart, bei anderen sehr, sehr weich, ne? Und voller Barmherzigkeit. Und genauso auch bei einer großen Menschenmenge erzählt er die Gleichnisse, die du jetzt gerade bezeichnest oder die du gerade beschrieben hast. Und in einem anderen Setting mit seinem kleinen Jüngerkreis erklärt er die Gleichnisse und führt noch viel tiefer aus.
Ja.
Das heißt auch hier, du musst nicht immer alles auf der Bühne sagen und nicht immer alles in jedem Setting, weil es einfach manche Sachen gibt, die besser einfach deine Meinung bleiben sollten, vielleicht in deinem Freundeskreis noch geteilt werden, aber die nicht auf der Bühne geteilt werden müssen.
Ja,
zumindest nicht vielleicht zu einem bestimmten oder in einer bestimmten Situation, wo du vielleicht das Ganze für dich noch ein bisschen reflektieren musst oder du merkst, die Gemeinde ist gerade noch nicht dran für diese Themen. Man braucht noch ein bisschen Zeit, um die Leute dorthin zu führen oder vielleicht sogar ganze Jahre, um die dahin zu führen.
Ne? Cooler Punkt, ja.
Ich fand's so cool, ich habe das im Buch gelesen, so, ne? Das, was wir, also Ich glaube, du hast es kurz erwähnt, auf jeden Fall auch, dass Jesus zu unterschiedlichen Leuten unterschiedlich von der Art und Weise spricht. Aber ich fand halt auch diese Unterscheidung zwischen Predigt und Lehre sehr, sehr wichtig, wo du nochmal unterschieden hast. So, ne? Also einmal, wen soll es ansprechen und wie tief geht es? Mhm. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was, also so ganz kurz definieren, so was würdest du als Predigt, was als Lehre so bezeichnen?
Ja. Ja. Also genau, das war für mich tatsächlich eine faszinierende und Entdeckung und für mich ein Gamechanger, als ich mich eben halt mehr mit Jesu Kommunikationsstil auseinandergesetzt habe. Ne? Vielleicht noch eine kurze Sache vorab. Ich bin eigentlich immer recht kritisch, wenn jemand sofort anfängt mit Jesu Leadership Skills oder Jesu Predigt Skills oder ähnliches, weil eigentlich ist das ja nicht die Message, nicht die Botschaft des Evangeliums, der Evangelien, zu lernen, wie Jesus geleitet hat oder wie Jesus gepredigt hat oder ähnliches, sondern das ist halt das Reich Gottes, was er versucht hat zu etablieren. Also es ist eine inhaltliche Komponente. Aber darüber hinaus kann man eben trotzdem sehr viel von ihm lernen, ne? So, weil er eben auch als Rabbi, als Lehrer bezeichnet wird und dadurch halt eben auch genau diese didaktischen Komponenten vielleicht drin hat und auch ein Prediger, eine Predigerin, auch vielleicht Jesus-Nachfolger genau in diesem Setting als Verkündiger, als Verkündigerin eben auch sein kann. Ne? So, und was ich bei Jesus ganz interessant fand, oder auch generell, jetzt flexe ich doch mal ganz kurz mit griechischen Begriffen.
Es ist ja jetzt hier auch keine Predigtsituation.
Genau, das ist keine Predigtsituation. Jetzt gebe ich dir recht. Das war für mich dann sehr interessant zu beobachten, eine Wortstudie zu machen oder Begriffsstudie zu machen, einmal zum Begriff Kerysso. Also der mit Verkündigen oder auch eben mit Predigen übersetzt werden kann. Und danach dann halt eben mit dem griechischen Begriff Didasko, wenn ich ihn gerade richtig ausgesprochen habe. Vielleicht muss da auch noch irgendein Zusatz dran, aber ich hoffe, ihr seid mir alle gnädig. Was halt ganz oft mit Lehren übersetzt wird. Mhm. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, dass eben dass Jesu Predigt immer halt eben kurz, knackig, prägnant ist und wir eigentlich fast gar nichts vom Inhalt von den Predigten wissen. Denn das heißt nur, Jesus predigte das Evangelium vom Reich Gottes, kehrt um und tut Buße, Punkt. Und dann geht er weiter. Ne? Ja. Und überall, wo Kerysso eben vorkommt, dieser Begriff, sind die Sachen immer kurz, knackig und wir wissen gar nicht genau, was der Inhalt ist, nur halt eben, dass es irgendwie was mit Freiheit zu tun hat, mit Reich Gottes, ne? Mit Armen werden befreit, Lukas 4 predigte er eben das Evangelium, das Jubeljahr, das Gnadenjahr ist angebrochen, ne? Und so weiter, all solche Sachen und Buße, Umkehr, ne? Sowas sind auch Schlagwörter. So, und dann ist mir aufgefallen, dass er dann aber eben neben dieser Predigttätigkeit, die oft eher am Anfang seines Dienstes in den Evangelien beschrieben wird, dann eben aber auch anfängt zu lehren. Deswegen darf man, also würde ich jetzt konsequenterweise auch nicht von einer Bergpredigt sprechen, sondern von einer Berglehre. Ne? Ja. Weil Jesus lehrte seinen Jüngerkreis. Mhm. Ne? Dann Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, die Berglehre. Es ist so drin.
Ja, voll.
Ne? Und dort sieht man dann jetzt einen ganz krassen vertiefenden Charakter, ne? Viele sagen ja so, die Bergpredigt, die Berglehre ist halt eben so dieses, so eine Zusammenfassung des Reiches Gottes, was das eigentlich so beinhaltet und so, ne? Und dann halt eben auch Endzeitlehre und so. Gerade vor allem im Matthäusevangelium gibt es diese fünf Reden, die halt eben diese fünf Lehren auch gleichzeitig sein können, ne? So, und wo er das wirklich vertieft und sehr vielfältig unterwegs ist. Und so halt eben auch vorzugehen, dass man halt eben versucht, als Inspiration fürs 21. Jahrhundert, versucht, in einem gottesdienstlichen Setting mit einer Predigt eher grundlegendere Dinge anzusprechen, präziser unterwegs zu sein, ein bisschen knackiger, ne, so, und dann halt für die, die das jetzt noch richtig vertiefen wollen, das jetzt zum Beispiel in einem Hauskreis-Setting zu machen oder eine Art Bibelstudium oder wir kennen wahrscheinlich noch so diese Bibelstunden, ne, so, wo man irgendwie zusammenkommt und wo man sagt, jetzt geht's in die Lehre rein, jetzt können wir richtig abnerden und jetzt können wir auch meinetwegen all die griechischen Buchstaben umdrehen, ne, und so weiter.
Oder mal Podcast zu sowas hören.
Oder einen Podcast zu sowas hören, krass, ne.
Aber ich fand's cool, ich habe das so gelesen in dem Buch, am nächsten Morgen, ich lese gerade so durch die Evangelien, lese ich so in Markus 4, 33 und 34, Jesus verkündigte seine Botschaft in vielen solchen Gleichnissen, wie die Menschen sie verstehen konnten. Ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen alles. So, ne?
Ja.
Das fand ich, hat das Ganze nochmal so richtig gut verdeutlicht, so, ne? In der großen Menge, so in da spricht er in Gleichnissen, da bringt er Sachen auf den Punkt und in ihre Lebenswelt hinein.
Ja.
Und dann trifft er sich mit seinem kleinen Jüngerkreis, die er ja ausbildet, ne, als Rabbi, und erklärt das nochmal und geht in die Tiefe so, ne? Und haut die ganzen griechischen Wörter raus.
Ja,
so, der hat er nicht gemacht, aber so, ne? Und das fand ich nochmal, da kommt genau diese Unterscheidung sehr, sehr gut rüber. So, ne?
Ja. Genau. Storytelling ist ja auch so ein Punkt bei dir gewesen. Ja. Ich würde gerne noch auf das, was ich vorhin so ein bisschen angekündigt habe, raus. Und zwar das mit den, nenn noch mal so, hier schlechte Predigten und bla und wie Gott wirkt und so weiter und so fort. Und zwar hast du hier ein Kapitel, das heißt die spirituelle Dimension des Predigens. Und da gibt es, ne, für alle, die keinen Bock haben auf Markierungen, Simon hat schon selber, oder ich weiß nicht, wer das jetzt im Endeffekt gemacht hat, aber es gibt schon selber, wenn du das Buch kaufst, sind einige Sachen markiert. Und das ist eine dieser markierten Sachen. Ich lese den Absatz mal komplett vor, um so ein bisschen darüber vielleicht auch noch zu sprechen. In Bezug auf die Predigt heißt das, ne, was davor steht, ist ja auch egal. Ne? Also egal ist es nicht, aber... Das ist
voll egal, kannst du eigentlich rausreißen.
Sorry, das meinte ich genauso nicht. Ich wollte es nur nicht noch weiter fassen. Der Unterschied
auf welcher Seite muss ich anfangen zu lesen? Nein, Quatsch. Sorry.
Der Unterschied zwischen einer guten und einer vollmächtigen Predigt liegt bei Gott. Ne? Oh. Nur er kann die Veränderung im Herzen und den Glauben an Jesus schenken. Das meinte ich vorhin, das liegt schon bei Gott. Doch der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Predigt liegt bei uns, also Predigerinnen und Predigern. In unserer Verantwortung liegt es, dass wir die Predigt gewissenhaft vorbereiten. Würde ich genauso unterschreiben, würde ich genauso mitgehen. Und nur nochmal, um das so einzuordnen, auch die Aussage, die ich vorhin getätigt habe, ne, dass Gott natürlich auch da wirken kann, so, aber trotzdem auch da unsere Verantwortung wahrnehmen. Ne? Also ich liebe immer dieses Bild von Opfern auch da bringen und so, ne? Ich sag mal ganz platt gesagt, so wenn wir jetzt ins Alte Testament gucken, so Gott nimmt lieber eine perfekte Taube als einen unperfekten Bullen oder so. Ne? Das heißt, mach lieber fünf richtig gute Minuten als 25 dahingeschlotterte. So, ne?
Ja.
Und find, das bringt das da ganz cool zum Ausdruck. So, das liegt nicht alles bei mir.
Oh.
Ne? Gott wirkt, Gott soll wirken. Und ich darf aber trotzdem meinen Intellekt anstrengen, mich hinsetzen, darf mir Feedback einholen, auch schon vorher, und das alles zusammenbringen und da, ne, kontextualisieren, sowohl den Text in da, wo er steht, als auch die Menschen.
Ja.
Und auch gucken, zu wem ich wie rede. Ne? Ja. Das hattet ihr gerade mit der Lehre und der Predigt, ne? Als Beispiel dann, wie Jesus Gleichnisse einsetzt. Richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas zu diesem Abschnitt hinzufügen? Ich fand ihn irgendwie sehr wichtig, einmal zu erwähnen.
Ihr dürft ich auch. Sagen. Ja, ja? Also, ja, ich fand den auch super wichtig, weil es nimmt natürlich voll Druck raus. Auch so, ne? Und es klärt so die Verhältnisse. so ein bisschen. So, ne? Wir sind Diener. Wir können unseren Job machen. So, ne? Und den sollten wir versuchen, so gut wie möglich zu machen.
Amen.
Aber es liegt am Ende nicht an uns, ob sich Leute bekehren. Es liegt nicht an uns, ob Menschen ermutigt und ergriffen werden. Sowas, ne? Zumindest nicht in letzter Instanz. Mhm. So, ne? Diese wirklich göttliche Berührung, die kann halt nur Gott selbst vollbringen. Und da fände ich nochmal interessant, das auch nochmal für alle zugänglich zu machen, die nicht predigen in dem Sinne oder so. Ne? Weil ich habe schon öfter gehört, so wenn es auch darum ging, so ja, irgendwie mit Arbeitskollegen oder so ins Gespräch zu kommen und wie kann ich über meinen Glauben sprechen? So, ne? Dass man dann sagt, ja, aber ich habe so wenig Bibelwissen und ich kann das so schlecht erklären und so, ne? Und da einfach wirklich auch diese Offenheit zu haben, zum einen sich wirklich mit dem, was einen selber überzeugt oder das, was einen selber berührt hat, auseinanderzusetzen und sich darüber mal Gedanken zu machen. Ne? Also auch so ein Zeugnis kann man vorbereiten quasi und sich da wirklich mal mit beschäftigen. Hey, wie, wie hat Gott in meinem Leben gewirkt oder wie wirkt er gerade so, ne? Und so sich Gedanken darüber zu machen und dann aber auch gleichzeitig die absolute Gelassenheit zu haben und zu sagen, hey, Gott, ich weiß, du bist mit deinem Heiligen Geist lebst du in mir. Und wenn du mein Gegenüber berühren möchtest, dann ist das deine Sache. Und ich möchte einfach nur treu dienen, möchte erzählen, was mich angesprochen hat, und alles Weitere überlasse ich dir. Und wenn sich mein Arbeitskollege, meine Arbeitskollegin vielleicht nie, dass ich es nie mitbekommen werde, dass diese Person gesagt hat, hey, ich möchte auch Jesus nachfolgen, aber ich vertraue, dass du das irgendwie gebrauchst und benutzt, wie auch immer. So, ne? Und ich finde, das ist sehr, sehr ermutigend, nimmt total Druck raus und gleichzeitig ermutigt es, aber auch sich selber damit auseinanderzusetzen. So, ne?
Ja.
Genau, also was ich auch cool finde, was das, finde ich, so ein bisschen zusammenbringt, ne? Du erwähnst auch so ein paar praktische Dinge, die wir als Prediger, und ich sage jetzt erst, ich sage das bewusst so, machen können trotzdem, um das vielleicht trotzdem irgendwie zu stärken, ne? Dass ich im Wort Gottes zu Hause bin, ne? Oh. Dass ich mich täglich damit auseinandersetze irgendwo, ne? Und solche Dinge, also dass ich, ja. dass ich das Herz eines Verkündiges irgendwo habe, und ob ich es auf Arbeit verkündige oder von der Kanzel, ne? Ja. Wir dürfen da trotzdem investieren, so, ne? Und das mehr und mehr zusammenzubringen, dieses Wirken Gottes und dieses, ja, mich gebrauchen lassen, im bestmöglichen Sinne, in allem, was ich dazu beitragen kann, möchte ich es tun. So, ne? Das fand ich irgendwie cool, dass es auch da so ein paar praktische Tipps gibt. Das habe ich am Anfang nicht gesagt, als ich das ganz kurz so diesen kleinen Werbeblock hatte für dieses Buch. Das Buch ist, das steht auch drauf, das ist ein Workbook. Ne? Mhm. Das wollte ich auch nochmal kurz mit reinnehmen, gerade weil wir auch immer wieder sagen, ja, es ist praktisch und so. Es geht wirklich darum, du sollst da reinschreiben, du sollst Notizen machen, du sollst daraus lernen, da sind Fragen, praktische Tipps drin, wirklich, die du ausprobieren kannst, ne? Was cool ist so, auch da wirst du vielleicht mit einigen Sachen sagen, wow, hat mir total geholfen, andere Sachen, hey, habe ich ausprobiert und ich probiere weiter aus, so, ne? Aber das finde ich sehr, sehr gut, gerade auch, wenn du sagst, so, hey, ich predige hier und da mal und ich möchte einfach etwas weiterkommen, weil ich kann mir nicht 3-5 Jahre Zeit nehmen, irgendwie eine theologische Ausbildung zu machen. Das können wir sehr empfehlen, aber dann ist das, glaube ich, auch nochmal so ein cooler Zusatzpunkt. Und vielleicht predigst du schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren. Schau trotzdem rein, ne? Wir predigen auch schon seit 10 Jahren und so.
Und haben es gelernt und ist trotzdem, also wir haben dazu eine Ausbildung oder ein Studium gemacht und trotzdem fand ich sehr, sehr bereichernd. Also hier kleiner Werbeblock.
Werbeblock 2.
Ja. Ja, und ich fand's cool, dass du das nochmal ergänzt hast. Und auch, wenn du wirklich vielleicht, ein Gedanke, der mir noch kam, vielleicht musst du auch gar nicht immer nur den anderen Leuten predigen, sondern dir selber immer wieder das Wort Gottes zupredigen. Puh. Ja, um auch dadurch besser durchs Leben kommen zu können. Mhm. Ja.
Ich habe hier auch noch mehr Notizen, aber ich sehe, wir sind schon echt voll weit. Trotzdem habe ich eine Frage noch an dich, Simon. Du darfst darüber hinaus gerne dich noch zu äußern. Wir haben gerade richtig viel gequatscht hier. Aber ich möchte eine Frage noch stellen. Was ist dein Lieblingskapitel im Buch? Also vielleicht gibt es das gar nicht, aber wenn es das gibt, dann hau mal raus. Und natürlich würde ich auch gerne wissen, wieso. Mhm.
Ja, spannend. Also echt coole Frage. Ich habe nicht ein Lieblingskapitel, aber zwei.
Okay, ja.
So, und das eine ist, darüber haben wir jetzt auch schon ganz lange gesprochen, WWJP, wie würde Jesus predigen? Mhm, ja. Einfach, weil ich das, weil einfach die Beschäftigung mit Jesus und wie er gepreacht hat und wie er gelehrt hat, einfach für mich so ein Gamechanger war. Cool, besonders auch die Unterkategorie davon, aber das führe ich jetzt mal nicht länger aus, brauche ja noch ein bisschen Spaß auch beim Lesen, dass Jesus eben nicht immer die Antwort ist, sondern auch oft die Frage.
Lustigerweise ist genau das der Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, aber aus Zeitgründen nicht. Ja. Aber cool, ja. Weiter geht's.
Also ja, den finde ich auf jeden Fall echt wichtig, weil Jesus auf fast jede Frage keine konkrete Antwort gibt und selbst oft viele Fragen stellt. Ne? Ja. So viel vielleicht nur vorweg. Vielleicht ein Learning, was ich daraus mitgenommen habe, nicht nur von Jesus, sondern auch, das ist in der, ich studiere ja auf Lehramt eigentlich gerade Geschichte und Rallye. Und eine Kern didaktisches Prinzip und ein Kernprinzip in der Lernpsychologie und in der Didaktik ist, dass jeder Unterricht frageorientiert sein soll. Das heißt, du musst immer mit einer Frage starten und Fragen eröffnen, halt eben das Lernen. Ne? So erst, wo eine Frage ist, dort geschieht was, ne? Dort entwickelt sich etwas und so weiter. Genau, deswegen, das ist so vielleicht so der eine Punkt zu meinem Lieblingskapitel WWJP. Und das andere ist eine Landkarte der Predigtstrukturen. Weil ich habe das selber richtig gefeiert, als ich das ausgearbeitet habe, weil das für mich hier so spannend war, weil ich oft nur diese Predigtkrawatte kannte. Ne? Ja, okay, so, ja. Und die ist auch tatsächlich, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber Helge Stadelmann von der FTH in Gießen hat halt dieses Konzept so dieser Predigtkrawatte so sehr big gemacht. Und
es geht hierbei nicht um ein Kleidungsstück.
Genau, also die Predigtkrawatte, ne, mit Spitz, Einleitung spitz zu, dann kommt der Krawattenknoten mit dem Predigtthema und dann führt die Krawatte so, ne, so Punkt 1, 2, 3 aus, ne, nach dem Eva-Prinzip, also erklären, veranschaulichen, anwenden. Und dann schließt am Ende diese Krawatte wieder mit dem Schluss, wo alles zusammengebündelt wird. So, und das hat halt Helge Stadelmann richtig big gemacht, so in seinem Homiletikbuch in der FTH. So, und was passiert ist, die FTH hat unglaublich viele Leute ausgebildet, die alle zumindest in diesem Bibelschulkontext unterwegs sind, an Homiletik-Dozenten und vielleicht mittlerweile auch ein paar Dozentinnen. Und die haben diese Predigtkrawatte übernommen und jetzt in ihr Bibelschul-Setting mit reingebracht. So, das heißt, übelst viel ist diese Predigtkrawatte bekannt. Und ich weiß auch, bei uns war die, in Oerlinghausen war die bekannt, wo ich ursprünglich herkomme, meine Heimatgemeinde. Und auch in der schönen Aussicht, wo ich jetzt unterwegs bin. Und das ist so sehr bekannt.
Ja, kenne ich auch.
Ja. Und ja, und dann dachte ich so, ey, komm, lass doch mal, ich will mal noch, es muss ja noch weiteres geben. Und dann halt, und das wird auch immer bekannter, das von Andy Stanley halt eben, ne, so wie er halt predigt, ne, was ich jetzt aber nicht mehr weiter ausführe und so weiter. Dann noch ein paar andere Konzepte und dann halt eben aber auch, und die fand ich halt richtig geil, weil die so nicht so komplett nicht westlich ist, eben diese Call and Response Predigtstrukturierung. Ne? Also, dass du den Fortschritt deiner Predigt nicht am Inhalt festmachst, sondern an den Reaktionen der Gemeinde.
Ja, ja.
Und das ist ein Paradigmenwechsel. Ja. Ne? Du bist so weit, also du bist so gut wie fertig, wenn am Ende die Gemeinde mit einem Glory Hallelujah endet. Ja. Ne? Und dahin die Leute zu führen. Ne? Und das immer in einer dialogischen Art, ne? Wo man die Gemeinde mit reinnimmt. Das ist so
das
so viel.
Das kann Stunden dauern, habe ich mir sagen.
Ich glaube, das dauert auch manchmal Stunden. Ja. Deswegen, ich glaube, also diesen Ansatz darf man auch nicht so radikal absolut, glaube ich, versteht auch nicht in unserem Settings hier. In Deutschland vor allem nicht. Aber ich glaube, dass dieser Ansatz, auch wenn ich ihn noch nicht hundertprozentig fruchtbar machen kann für unseren Kontext, trotzdem eine spannende Inspiration ist, wie wir Predigt nochmal neu und weiterdenken können und eben versuchen, dieses Dialogische, in welcher Form auch immer, für einen weißen Kontext hier in Deutschland irgendwie fruchtbar zu machen. Ne?
Ja. So.
Und zum Beispiel, ja, also ich bleib mal nur dabei stehen, weil das würde ich ja sonst noch weiter ausführen. Aber das beschäftigt mich auch sehr.
Ich fand es auch sehr, sehr bereichernd, so, ne? Was ich noch zur Predigtkrawatte einmal ergänzen wollen würde, ne? Ich habe die tatsächlich erst nach meiner theologischen Ausbildung kennengelernt.
Also
echt? Ich habe eine theologische Ausbildung gemacht und habe, also vielleicht habe ich auch an dem Tag gepennt oder so. Mhm. Das will ich auch nicht komplett ausschließen, aber ich habe die Predigtkrawatte vorher noch nie gehört. So.
Witzig.
Ja.
Aber im Gemeindesetting dann ja schon entdeckt, oder? Ja, dass sie dort vorkommt.
Ja, später genau. Okay. Es gab dann so von verschiedenen Gemeinden aus Espelkamp gab es dann auch so einen Homiletikkurs und sowas. Und da war die dann sofort und alle sofort, ja, klar, kennen wir alle. Und ich so, noch nie was von gehört. Obwohl.
Und du hast dann schon gepredigt. Mhm.
Ja, genau.
Wie kannst du dann predigen?
Ich habe tatsächlich noch nie mit Krawatte gepredigt.
Oh, das habe ich häufig gemacht, tatsächlich.
Ja, in jeglicher Hinsicht. Ja. So, ja. Ich
habe gehört, es soll Sünde sein, wenn man ohne Krawatte predigt.
Also,
das ist eine andere Folge.
Ein Glück, dass wir noch in der Gnadenzeit leben.
Ja.
Yes, okay. Ey, gibt es noch irgendwelche Sachen, die euch wichtig sind? Abschließende Bemerkungen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, so, wir haben, klar, jetzt hat Simon noch ein weiteres, späteres Kapitel angesprochen, aber wir haben jetzt echt so über die ersten ein, zwei Kapitel dann nochmal dieses WWJP gesprochen. Es ist noch sehr, sehr viel, was offen ist, ne? Was, glaube ich, auch cool ist. So. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Ihr seid bereit zu lernen, ihr schlagt zu bei dem Buch. Das sag ich. Ne? Ich habe davon gar nichts, wenn ihr das kauft, außer vielleicht in Zukunft bessere Predigten.
Ja. Das auf jeden Fall.
Genau, aber wollte ich euch ermutigen, ne, auch mal zu lesen, selber zu forschen, fragend werden. Ne? Ganz, ganz coole, ganz, ganz cooler Punkt.
Ja.
Punkt noch. Und ja, von mir wäre es das erstmal soweit hier.
Ja. Cool. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, hey Simon, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, dieses Buch zu schreiben. Ich kann es wirklich, wie schon am Anfang gesagt, nur wärmstens empfehlen. Jedem, der oder die predigt natürlich sowieso, ob Anfänger, fortgeschritten, wie auch immer. Man kann immer was mitnehmen und wenn es nur eine Aufarbeitung ist und so, und ich bin mir fast sicher, du wirst auch neue Gedanken da drin finden, so, ne? Also wärmste Empfehlung, aber auch jeder und jede, die irgendwelche anderen in irgendeiner Form über den Glauben reden möchte, super viel Hilfreiches, vor allem sehr, sehr Praktisches, so, ne? Also dafür vielen Dank und natürlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier mit uns zusammenzusitzen und darüber zu sprechen und ja, auf unsere Fragen einzugehen. Genau, sehr, sehr cool.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Sehr cool, mir auch. Ich hoffe, es war eine coole erste Podcast-Erfahrung, auf viele weitere bestimmt.
Ja.
Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, sowas, immer gerne raus damit. Ihr kennt das. Wir wiederholen es immer wieder. Ciao.
Ciao.